Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Mit Gerald Bayreuth, ich grüße Sie. Koscher Leben heißt zum Beispiel kein Schweinefleisch essen. Und es heißt auch nie bei derselben Mahlzeit Milch- und Fleischprodukte essen. Wer eine koschere Küche einrichtet, muss ziemlich viele Entscheidungen treffen.
Zum Beispiel ein Ofen muss schon entschieden werden, ist das fleischig oder milchig.
Warum in diesen Backofen nur Käse und Milchprodukte kommen und auf keinen Fall Fleisch, erfahren wir gleich. Säkulare Menschen finden es manchmal ganz schön kompliziert, sich nach den Koscherregeln zu richten. Das geht nicht Juden so wie Juden. Doch Orthodoxe winken ab. Kompliziert? Überhaupt nicht.
Egal, wo ich lebe, und ich habe schon auch in Peking gelebt, auch in Israel gelebt, in Berlin, Düsseldorf, Köln. Es ist eigentlich ganz, ganz einfach, eine koschere Küche einzurichten.
Koscherleben, das ist unser Thema heute. Für Orthodoxe wie für liberale Jüdinnen und Juden sind die Koscherregeln ein wichtiges Thema. Liberale Jüdinnen und Juden fragen bei allem, was sie tun, besonders stark nach dem Sinn. Gleich ein Gespräch mit einer liberalen Rabbinerin über die Frage, wozu die Koscherregeln eigentlich gut sind. Vorher schauen wir uns aber zwei koschere Küchen an, die eine in der Synagogengemeinde Köln und die andere in der Wohnung einer Familie. Eine Ortsbesichtigung von Elin Hinrichsen.
Sie können schon in meine Küche reinkommen.
Als erstes gibt es einen Tee bei Jana Wilenski in Köln. Sie ist Jüdin, sie ist Mutter und sie hält sich seit 17 Jahren an die jüdischen Speisevorschriften.
Man isst genauso lecker, das beeinflusst überhaupt nicht den Geschmack des Essens. Es gibt bestimmte Sachen, die man nicht zusammen essen darf, aber das stört überhaupt nicht, weil die Auswahl ist ja so groß und umfangreich, dass man aus so nach jüdischen Gesetzen auch sehr, sehr lecker essen kann und kochen kann.
Zu diesen bestimmten Sachen, die man nicht zusammen essen darf, gehören Fleischprodukte auf der einen, Milchprodukte auf der anderen Seite. So lautet ein wichtiger Satz für die jüdischen Speisegesetze.
Du sollst das Zickler nicht in der Milch seiner Mutter kochen.
Das steht in der Bibel.
Woraus wir die Essenz gezogen haben, Milch- und Fleischspeisen zu trennen.
Das steht nicht in der Bibel. Das ist die Deutung dieses Satzes, erklärt Israel Meller von der Synagogengemeinde Köln weiter. Und die findet sich im Talmud. Den haben Rabbiner aufgeschrieben, mehrere Jahrhunderte nach der Tora, den fünf Büchern Mose. Seit dieser Deutung des Satzes mit dem Zicklein und der Milch seiner Mutter trennt also die koschere Küche Milch- und fleischhaltige Speisen und alles, was mit Milch- und fleischhaltigen Speisen in Berührung kommt.
Natürlich habe ich das so gemacht, dass die Kinder wissen, dass die Verzierung an den milchigen Löffel und Messern sind so und die fleischigen Löffel sehen ganz anders aus.
Jana Wilenski hat, wenn man reinkommt, gleich links die milchige Ecke eingerichtet mit der Besteckschublade für milchiges Besteck und rechts die fleischige Ecke mit dem fleischigen Besteck. Auch alles andere hat sie doppelt und getrennt. Töpfe und Pfannen, Teller und Suppentassen, Kochlöffel und Handtücher.
Egal, wo ich lebe, und ich habe schon auch in Peking gelebt, auch in Israel gelebt, in Berlin, Düsseldorf, Köln. Es ist eigentlich ganz, ganz einfach, eine koschere Küche einzurichten.
Als Orientierungshilfe für die Kinder hat sie an den kritischen Übergangszonen Zettel angebracht. Der Herd dagegen kann und darf in der jüdischen Tradition für beides genutzt werden, für fleischige und milchige Speisen.
Aber zum Beispiel ein Ofen muss schon entschieden werden, ist das fleischig oder milchig? Weil natürlich das spritzt, also wenn man einen Auflauf macht und man Käse da drauf tut und das spritzt, dann kann ja sein, wenn ich was Fleischiges tue, dann kann das später, wenn es heiß wird, wieder in das fleischiges Gericht reintropfen. Also das muss schon entschieden und ich benutze das als milchig.
Die Kinder mögen Kuchen und süße Aufläufe und die schmecken den Wilenskis besonders gut mit Milch und Butter. Küchenwechsel.
Das ist der traditionelle Nudelauflauf.
Wir sind in der Küche von Dimitri Zaretsky, im einzigen koscheren Restaurant Kölns.
Wir haben keine milchige Küche, wir haben nur fleischige Küche. Wir machen unser Leben einfacher.
Fleisch nur aus einer garantiert koscheren Metzgerei, mit Stempel und Zertifikat eines Rabbiners. Streng koscher, so kocht Dimitri Zaretsky. Zu seiner fleischigen Küche passen aber auch Fisch, Gemüse und Eier.
Normalerweise wir kaufen nur weiße Eier. Weil da sagt man 99% kein Blut. In unserer Religion darf kein Blut in Eier sein.
Auch das ist ein grundlegendes Gebot aus der Bibel. Kein Blut essen. Es gilt eigentlich auch für Nichtjuden. Aus Respekt vor dem Tier, denn im Blut hat man einst die Seele des Tieres vermutet. Deshalb schreibt die Bibel auch vor, dass sie nach der Schlachtung ausbluten müssen. Und noch vieles anderes. Gott hat Moses damals auf dem Berg Sinai, so erzählt es die Bibel, eine sehr lange Liste von Regeln verkündet.
Dies sind die Tiere, die ihr essen dürft unter allen Tieren auf dem Lande.
So beginnt zum Beispiel das Buch Vaikra, das dritte Buch Mose.
Alles, was gespaltene Klauen hat, ganz durchgespalten und wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen.
Aber nicht das Kamel, das Schwein oder den Hasen, steht dort weiter, denn sie haben nur eines dieser beiden Merkmale. Es gibt eigene Regeln für Fische, die koscher sind, und für Vögel. All das gehört zu den Kaschrut, also zur kompletten Sammlung der jüdischen Speiseregeln. Und darin steht eben auch, den Aasgeier nicht essen. Auch nicht den Adler, den Lämmergeier, den Bartgeier.
Die Gabelweihe, alle Arten des Falken und alle Arten des Raben.
Das sind Aasfresser. Sie sind nicht zum Essen geeignet, sie sind nicht koscher. In der Vaikra steht auch drin, was zu tun ist, wenn zum Beispiel ein solcher Aasfresser oder auch ein anderes Aas in einen Brunnen fällt oder auf ein Fell abstürzt.
Das wird unrein. Jedes hölzerne Gefäß oder Kleider oder Fell.
Oder in einen Holztopf plumpst oder in einen Tontopf. Es ist alles genau festgeschrieben in der Tora und bis ins kleinste Detail gedeutet im Talmud. Nur, wie das alles einhalten auf 4 Quadratmeter?
Mango, Kokos, Kräutertee.
Das Wasser kocht. Irgendwie hat Jana Wielenski auch für den Wasserkocher noch Platz gefunden in ihrer Miniküche. Hier hat sie kaum Arbeitsfläche und kaum Abstellplatz für schmutziges Geschirr an der Spüle. Es dürfte reichlich eng sein, wenn die Familie nach dem Essen Schüsseln und Teller in die Küche zurückbringt.
Hier steht Milch, das ist für meine Kinder auf Hebräisch und auf Deutsch, milchig und fleischig. Das heißt, das Geschirr wird getrennt, es werden 2 Schwämme dafür benutzt.
Sie liegen dicht beieinander am Wasserhahn parat.
Diese Schwämme dürfen zusammen sein. Ja? Es geht darum, dass das nicht gemischt wird. Und da ich nur ein Waschbecken habe, stelle ich zum Beispiel niemals das schmutzige Geschirr hin. Das wird alles in der Luft gewaschen oder nacheinander gewaschen.
Teller für Teller direkt vom Tisch in die Spüle gebracht und in den Schrank hinein abgetrocknet und wegsortiert.
In einer koschere Küche ist immer sehr, sehr gut alles organisiert. Es ist echt schwer, da Fälle. Aber es kann immer passieren.
Dass mal 2 Teller vertauscht werden. Denn auch Juden sind nur Menschen und gerade Kinder lernen das alles ja noch. Also was tun im Fall der Fälle?
An dieser Stelle stellt sich die Frage, ist auf einen beispielsweise milchigen Teller warmes, fleischiges Essen gekommen oder ist auf einen fleischigen Teller kaltes, milchiges Essen gekommen oder war das beides warm oder war das beides kalt?
Es kommt darauf an. Es macht einen Unterschied für den Grad der Verunreinigung, ob eine Speise warm oder kalt ist und...
Die einfachste Methode in solch einem Fall ist, den Teller zu nehmen, ihn leider wegzuschmeißen und einen neuen zu kaufen.
Notfalls einen Teller kaufen und bei jedem Ei gründlich kontrollieren, dass alles koscher ist. Juden und Jüdinnen, sagt Israel Meller von der Synagogengemeinde in Köln weiter, seien diskutierfreudig, wenn es um Gebote und Gesetze in Tora und Talmud geht, aber...
Bei den Speisegesetzen haben sich die Rabbiner ja darauf geeinigt, will ich einmal sagen, dass wir diese so hinnehmen, wie sie uns von Gott gegeben sind, wir sie nicht hinterfragen, sondern dieses für unser Wohl, unser geistiges Wohl durchführen.
Keine Diskussion, zumindest keine grundsätzliche. Verschiedene Strömungen und Auslegungen aber gibt es durchaus. Orthodoxe Juden haben strengere Ansichten als Liberale zum Beispiel. Wie also umgehen mit den jüdischen Speisegesetzen im täglichen Leben?
Also wir essen kein Schwein natürlich, wir essen bestimmte Geflügel. Wir essen bestimmte Teile von Kuh.
Es gibt viele verschiedene Arten oder Wege. Jede jüdische Person soll selber entscheiden, wie er das macht.
Gibt es Leute, die mehr religiös, gibt es Leute weniger religiös. Schwein esse ich nicht, aber sonst, ich bin ein ganz normaler Mensch.
Ein normaler Mensch, ein individueller Umgang mit den jüdischen Kaschrut-Regeln.
Meine Mutter hält es nicht so streng ein und sie kommt mich oft besuchen und möchte gerne mir was Leckeres mitnehmen. Und das ist oft wirklich, ich sage ihr nicht, Mama, das kann ich nicht essen. Aber oft ist es so, dass danach ich das weggeben muss, weil ich will ja nicht beleidigen, weil das nicht genau koscher ist.
Gummibärchen wären ein Beispiel. Sie sind oft mit Gelatine hergestellt und die könnte vom Schwein stammen und das ist nicht essbar für Juden und Jüdinnen. Die koschere Variante dagegen schon, mit Gelatine aus Fischmehl.
Ich bin sicher, dass es Juden gibt, die so viel strenger als ich einen hat, die würden nicht bei mir zu Hause essen. Das ist mir klar.
Sich absprechen und Grenzen ziehen. Was geht für dich gerade noch so? Wo ist Schluss? WhatsApp-Nachrichten mit solchen Fragen hin und her zu schicken, auch das gehört auf der ganzen Welt zum koscheren Leben dazu. Jana Wilenski tut, was sie kann. Fleisch kauft sie in der koscheren Metzgerei, koscheren Wein im gehobenen Supermarkt um die Ecke und über die Lebensmittel, die sich beim Studium des Etiketts zu Hause dann doch als nicht ganz koscher herausstellen, freuen sich die Nachbarn, die Nichtjüdischen.
Ich habe mich irgendwie hier so hergerichtet, also versuche, was ich kann, weil wirklich, ich habe zwei Kinder, die was essen müssen. Aber ich würde zum Beispiel wirklich nirgendwo unkoscheres Fleisch essen. Das wissen aber meine Freunde und sie machen das vegetarisch dann.
Eine gute Lösung für sie und ihre Freunde. Aber einen Wunsch hat Jana Wilenski, die erfahrene Einrichterin ihrer eigenen koscheren Küchen, dann doch noch. An ihre nächste Wohnung.
Das wäre, wenn ich mal umziehen sollte und meine eigene Küche herrichten könnte, würde ich wirklich zwei Waschbecken haben, damit ich für Fleischig und Milchig das habe. Aber das ist auch machbar, so zu machen, ja.
Koscher Leben macht erfinderisch, mindestens wenn man in Deutschland lebt, wo Kücheneinrichter eher selten auf orthodoxe Jüdinnen und Juden eingestellt sind. Elin Hinrichsen hat für uns zwei koschere Küchen besucht. Und wir bleiben noch beim Thema koschere Küche. Auch für liberale Juden ist die Kaschrut, also das koschere Regelsystem, ein Thema. Ulrike Offenberg ist Rabbinerin in Hameln. Frau Rabbinerin, aus welchem Grund ist das Thema koscher Essen denn für Sie wichtig?
Essen ist nicht die Religion an sich, sondern in Essen sollen wir Heiligkeit ausdrücken. Und das ist auch der ganze Sinn dieser Koscher-Vorschriften. Die haben nichts irgendwie mit besserer Verdauung oder Hygiene oder so weiter zu tun, sondern sie werden in der Bibel begründet, ihr sollt dies und das essen oder nicht essen, weil ich bin heilig. Ich, Gott, bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und auch in der Liste über die Tiere, die zum Genuss erlaubt oder verboten sind, heißt es, ich bin der Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Also seid heilig. Und das bedeutet, verhaltet euch auch zum Essen wie Befreite. Ja, ich glaube, dass diese Verbindung von Essen und Freiheit zufällig ist.
Jetzt haben wir von den vielen Koscher-Regeln vorhin gehört. Inwiefern ist man denn heiliger, wenn man keine Krabben isst?
Ich glaube nicht, dass Leute, die Krabben essen oder fischen, unheilig sind. Ich glaube, der Wert der Restriktion liegt einfach darin, dass man sich bewusst macht, was man isst, wie man auch auf diese Weise konsumierend mit der Umwelt in Beziehung tritt.
Aber man wird immer gefragt, warum ausgerechnet kein Schweinefleisch, warum ausgerechnet keine Krabben, warum dies nicht, warum das nicht. Kann man das eigentlich beantworten oder ist es so, weil es so ist?
Die Frage ist natürlich, was für eine Art von Gründe man bereit ist zu akzeptieren. In der Tora selber sind die Gründe klar angegeben. Von den Säugetieren sollt ihr nur die essen, die Wiederkäuer sind und ganz durchgespaltene Hufe haben. Dazu gehört das Schwein nicht, dazu gehört das Kamel nicht, auch zum Beispiel Hasen gehören nicht dazu. Aber das heißt nicht, dass diese Tiere in irgendeiner Weise eklig sind. Wir sollen sie einfach nur nicht essen. Und weshalb das Schwein zum Inbegriff von unkoscher wurde, im Unterschied zum Beispiel zum Hasen, für den ja dieselben Kriterien gelten, das hat was mit einer Abgrenzung gegenüber Nachbarkulturen zu tun, die schon zu biblischen Zeiten sehr stark war. Da haben nämlich die Philister Schweine gezüchtet und gegessen. Und eine Methode, den eigenen Leuten zu sagen, mit den Philistern sollt ihr euch nicht verbünden, heißt, ihr sollt nicht zusammen essen. Ihr sollt keine gemeinsamen Mahlzeiten haben. Und das macht man natürlich sehr effektiv dadurch, indem man sagt, das, was die essen, könnt ihr nicht essen.
Das heißt, eigentlich dienen die Koscherregeln der kulturellen Abgrenzung.
Ja. Also wenn man das nur soziokulturell beantworten will, ja. Ein religiöser Mensch wird eben noch sagen, das ist eben Gottes Wort und deshalb ist es gültig. Aber im Grunde genommen, die Funktion des Essens als Teil von Identität ist eigentlich bis in unsere Gegenwart deutlich. Denn wenn mir jemand sagt, er ist Veganer, dann kann ich durchaus einige Annahmen treffen über diese Person, seinen Charakter, sein Umfeld, seine Lebensweise, die über das, was auf seinem Teller liegt, hinausgeht. Also Essen ist Ausdruck auch von Abgrenzung. Also wenn zum Beispiel Vegetarier oder Veganer zu Gast sind oder bei einer Veranstaltung sind und dann werden immer nur Fleischgerichte aufgetischt, dann heißt das, es ist ein Ausdruck der Missachtung der Gäste. Man muss deren Ansichten nicht teilen, aber man kann darauf Rücksicht nehmen. Und so ist auch die Gestaltung von Essen ein Ausdruck von Kultur. Schaffen wir es, Essen so zu gestalten, dass wir einen gemeinsamen Nenner finden, der für alle akzeptabel ist und dann nicht nur die geschmacklichen oder andere Vorlieben einer Gruppe diktiert.
Wie oft passiert Ihnen denn das als Rabbinerin? Da wird man ja häufig auf Empfänge oder dergleichen eingeladen, dass da ein Buffet ist, von dem Sie nichts oder nur ganz wenig essen können.
Ja, also richtig hungrig gehe ich da nicht hin. Und oft kann ich da nicht essen, ja. Oder nur einen kleinen Teil oder so.
Können Sie mal schildern, wie sieht dann so ein Buffet aus? Was hindert Sie?
Ja, wenn da zum Beispiel Käse und Wurstbrote durcheinander liegen, ja, das ist ein Problem. Da würde ich dann auch von dem Käsebrot nichts essen. Wenn es eben neben dem Wurstbrot liegt, dann ist mir das nichts, nein.
Wir haben vorhin gehört, die Gesprächspartnerin, die hat sogar entschieden, der Backofen ist nur milchig. Leben Sie zu Hause auch so streng?
Also ich habe eine koschere Küche und ich würde im Backofen nicht fleischige und milchige Gerichte zusammen zubereiten, aber man kann durchaus abwechselnd und man kann auch einen Backofen reinigen. Das ist ja auch etwas, was wir jedes Jahr zu Pesach machen. Man kann ja nun nicht immer sämtliche Küchengeräte rauswerfen. Messer und Teller kann man ersetzen, aber doch nicht große Küchenmaschinen oder die Mikrowelle oder den Backherd. Da gibt es auch Möglichkeiten, wie man Dinge kaschern kann, also koscher machen.
Und
zum Beispiel den Backofen eben erst gründlich reinigen mit Backofenreinigern und all sowas und dann eben nochmal richtig erhitzen und ein bisschen ausglühen lassen.
Vorhin haben wir gehört, am besten den Teller wegschmeißen, der verunreinigt worden ist. Was halten Sie von dieser sehr strengen Tendenz, Sie als liberale Rabbinerin?
Das ist, glaube ich, höchstens eine Schutzmaßnahme für Leute, die eben nicht Bescheid wissen, wie man Dinge auch koscher machen kann. Also insgesamt, denke ich, kommt das in nur Ausnahmefällen vor, dass man Dinge nicht mehr gebrauchen kann. Und ich denke nicht, dass nur um koscher essen zu können, man umgekehrt auch auf eine Wegwerfkultur sich einlassen muss. Ich denke, das wäre eigentlich genau gegenläufig zu der Idee von Koscher. Die Idee heißt eben, heilig sein, heiligen. Ihr sollt euch selbst heiligen und ihr sollt auch die Schöpfung heiligen. Und die Bewahrung der Schöpfung ist eigentlich nicht in Einklang zu bringen mit so einer Wegwerfkultur.
Jetzt muss man zum Verständnis sagen, dass genau das häufig in jüdischen Gemeinden passiert. Lieber die Pappteller nehmen und dergleichen.
Ja, die Verwendung von Wegwerfgeschirr bei Gemeindeveranstaltungen kann heftige Diskussionen auslösen, pro und contra. Die einen sagen, wer will denn in der Küche stehen und hinterher alles abwaschen? Und andere sagen, nein, unsere religiösen Verpflichtungen drücken sich dann auch darin aus, wie wir eben solche Feste aufbereiten. Und es hat sich in den letzten 20 Jahren auch der Begriff des Öko-Kaschrut herausgebildet, dass man eben die Koscher-Regel nicht nur darauf beschränkt, eben ein Tier zu schächten und dann das Blut auslaufen zu lassen, sondern eben nicht nur danach zu fragen, wie wurde das Tier getötet, sondern auch, wie hat es davor gelebt? Ist es artgerecht gehalten worden? Ist auf schlimme Tiertransporte verzichtet worden? Dergleichen. Wie ist es ernährt worden, das Tier?
Da würden ja manche Orthodoxe sagen, von Öko steht nichts in der Tora. Stimmt das?
Der Begriff Ökologie steht natürlich nicht drin, aber der Gedanke der Bewahrung der Schöpfung ist eindeutig drin. Es ist wichtig, wie das Tier vorher gelebt hat, aber es gab auch zu biblischen Zeiten keine Massentierhaltung oder industrielle Pflanzenproduktion und all diese Dinge. Was es in der Bibel sehr deutlich gibt und man muss einfach nur sich Mühe geben, diese Sprache und die Gedankenwelt der Bibel zu verstehen, was es dort klar gibt, ist ein Bewusstsein für die Begrenztheit von Ressourcen. Also dieses Denken gibt es in der Bibel und das müssen wir auf unsere heutige Lebensweise übertragen. Das macht ein bisschen Mühe, aber mit 1:1 ist sowas eben nicht zu haben.
Wenn man anderen von den Koscher-Regeln erzählt und den getrennten Töpfen und so weiter, dann kommt irgendwann im Gespräch unweigerlich der Punkt, wo die sagen, Was ist aber, wenn doch ein Tropfen Milch in die Hühnersuppe kommt oder in die Rindsbrühe kommt? Ist das eine Frage, die Juden und jüdische Literatur auch beschäftigt?
Ja, sehr stark, weil diese Fragen haben ja auch wirtschaftliche Bedeutung. Ja, also früher haben die Leute nicht in solchem Reichtum gelebt wie wir. Und wenn da der Wochenendeintopf für Schabbat gefährdet ist, weil irgendein Spritzer rangekommen ist, der nicht sein soll, hätte das jetzt die Existenz der Familie am Schabbat sehr bedroht. Insofern hat man auch Regeln dafür gefunden, zu sagen, wenn zum Beispiel die verbotene Konsistenz nicht mehr als ein Sechzigstel der Gesamtmenge ist, kann sie vernachlässigt werden, also ignoriert werden. Und trotzdem verändert dieser Topfinhalt nicht seinen Charakter als Hühnersuppe.
So viel dazu, dass das Judentum eine so strenge Gesetzesreligion sei. Es gibt also durchaus auch Erleichterungsmöglichkeiten, wo man mal so ein bisschen ein Auge auch zudrücken kann, wenn aus Versehen was passiert ist. Jetzt naht aber das Pessachfest und da gelten diese ganzen Regeln mit 60stel nicht. Da darf man keinen Brotkrümel in der Wohnung haben, also keinen Chametz. Und Chametz bedeutet also Gesäuertes. Ist Pessach so die Zeit, wo Juden so ein bisschen neurotisch werden?
Ja, würde ich schon sagen. Also sogar Menschen, die sonst eher großzügig sind in der Handhabung ihrer Weiseregeln. Zu Pessach werden sie oftmals sehr genau und es geht ein Putzwahn dem Feiertag voraus, um eben sämtliche Mehl- und Getreideprodukte aus dem Haushalt zu entfernen, zu verbannen.
Sie haben mir erzählt, noch ist ja nicht Pessach, Sie gehen heute in die Kantine von Deutschland von Kultur, essen da was Vegetarisches. Das würden Sie aber in der Pessachzeit vermutlich nicht tun?
Nein, in der Pessachzeit gehe ich nicht aushäusig essen. Nein, da esse ich nur eben in Pessach-koscheren Haushalten. Darauf freue ich mich immer schon. Das ist so wie immer einmal im Jahr wieder Begegnung mit richtig guten alten Bekannten.
An diese Essensregeln halten wir uns alle gemeinsam. Das ist der Gedanke des koscheren Essens. Rabbinerin Ulrike Offenberg über das System der Koscherregeln, die Kaschrut. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ich bin Gerald Bayroth, das war aus der jüdischen Welt. Ihnen ein schönes Wochenende und Shabbat Shalom.